Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, wenn Sie live zugeschaltet haben am 7. Januar im Jahr des Herrn 2026. Wir haben ein neues Jahr, Ihnen ein gesegnetes neues Jahr 2026. Nach dem jüdischen Kalender schreiben wir den 18. Tevet im Jahr 5786 seit Erschaffung der Welt. Heute geht es um das Thema Siehe, ich mache alles neu. Ein Zitat aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Und es geht heute über das Wesen der Tradition. Dazu später mehr. Aber zuerst freue ich mich, wenn Sie sich live dazu geschaltet haben, am eben jenem 7. Januar 2026, so gegen 19 Uhr. Vielleicht haben Sie sich über Facebook zugeschaltet, möglicherweise. Aber wollen Sie auch direkt in das Webinar kommen? Das können Sie tun unter www.kck42.de/webinar. Dann sind Sie hier live dabei und könnten sich gegebenenfalls über die Handhebefunktion am Gespräch beteiligen, sofern Sie das wünschen. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube, in unserem YouTube-Channel Cut City Kirche Wuppertal, veröffentlichen. Dort gibt es eine Playlist mit den Glaubensinformationen. Zu dieser Playlist kommen Sie übrigens direkt und ohne Umschweife, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen. Dort finden Sie alle Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben und dann entsprechend dort auch veröffentlicht haben. Vielleicht hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnung der Glaubensinformationen als Podcast an. Zum Podcast kommen Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie jeweils die aktuellen Folgen zum Anhören, herunterladen, aber auch den entsprechenden RSS-Feed, den Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl eingeben können. Dort finden Sie die Glaubensinformationen aber auch, wenn Sie danach suchen. Und dann können Sie uns abonnieren und bekommen so auf jeden Fall die aktuelle Folge direkt und unmittelbar eingespielt, sodass Sie sich dann entsprechend anhören können. Natürlich freue ich mich immer auch über Feedback. Das können Sie mir gerne schicken an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die Mail kommt direkt und unmittelbar an mich. Die können Sie übrigens auch nutzen, wenn Sie theologische Fragen allgemeiner Natur haben oder Themenanregungen für die nächste Saison. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit in dieser Saison. Das heißt, in einigen Wochen werde ich mit den Planungen für die kommende Saison anfangen. Und wenn Sie da Themenideen, Themenwünsche haben, dann können Sie mir die gerne unter der genannten E-Mail-Adresse zuschicken. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuhören und uns zuhören oder zusehen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema der Tradition, so ein klassisch katholisches Thema, könnte man fast sagen. Denn wir Katholiken sind ja als traditionsbewusste Menschen bekannt. Aber wie so oft muss man da genau hinschauen, ob das wirklich so ist. Denn gerade wenn etwas so allgemein selbstverständlich erscheint oder einem Klischee sehr nahe kommt, lohnt sich doch ein sehr deutlicher Blick darauf. Das fängt schon bei der Wortherkunft an. Das Wort Tradition, das wir auch als latinisiertes Fremdwort in unserem deutschen Sprachschatz aufgenommen haben, kommt vom lateinischen tradere und das heißt erstmal überliefern, etwas weitergeben. Ähnlich ist auch das griechische Wort Paradosis, das Verb wäre paradidonai, das auch überliefern, weitergeben heißt. Und diese beiden Worte, insbesondere das Griechische, wenn wir ins Neue Testament schauen, sind wir ja gerade dem Griechischen sehr verbunden und sehr verhaftet. Gerade dieses griechische Wort hat eine ganz besondere und wertvolle Geschichte für uns, die wir uns im Laufe des heutigen Abends sicherlich auch noch einmal näher anschauen werden, weil sie uns auf eine wichtige Spur bringt, was Tradition ist. Denn wenn wir von Tradition sprechen, dann kommt in unserer Fantasie ja oft etwas, was so in Zusammenhang mit Brauchtum steht. Das ist bei uns so und so Tradition. Und dann wird etwas da von Generation zu Generation scheinbar unverrückbar und unverfälscht weitergegeben, als wenn die Tradition ein Zustand sei, der als solches bewahrt werden müsse. Gerade in Bayern oder in anderen Länderstrichen ist das sehr, sehr, ja, verfestigt, dieses Traditionsbewusstsein. Ich kann mich erinnern, ich war öfter in Oberbayern in Urlaub gewesen. Da wird dann die Tradition in Trachtenvereinen zum Beispiel gepflegt. Und wenn man jetzt genauer hinschaut, dann merkt man, liebe Leute, diese Trachten sind alles, nur nicht traditionell. Die sind mal irgendwann im 19. Jahrhundert aufgekommen und dienen eher, wie soll ich sagen, touristischen Zwecken, als dass dort irgendwo eine Identität gepflegt würde. Das muss, auch da merkt man schon, wir betrachten oft etwas als Tradition, das wir rein biografisch vorgefunden haben, ohne zu hinterfragen, geht das überhaupt tatsächlich in tiefe, tiefe geschichtliche Zusammenhänge und Vergangenheiten zurück. Also alleine hier merkt man schon, dass ich habe jetzt Bayern als Beispiel gebracht. Wir finden solche Dinge auch an anderer Stelle. Ich selber komme ja aus dem Ruhrgebiet und wenn man da Fußball sind dann Traditionsvereine. Ja, Schalke 04 ist 1904, ist gerade 125, 125, 125, fängt schon an. 125 Jahre. BVB 09, 5 Jahre jünger. Also da merkt man schon, da gehen wir nicht in tiefe mittelalterliche Sphären hinein, sondern das geht so in 2, 3, 4 Generationen. Aber davon Traditionsverein zu sprechen, ist sicherlich berechtigt. Aber man merkt natürlich, hier geht es nicht um einen Zustand, der unbedingt bewahrt werden müsste, sondern da ist schon etwas, das weitergegeben wird. Tradere, Paradosis, Paradidonai, weitergeben, überliefern. Tradition scheint also nicht etwas zu sein, das fixiert ist, sondern eher der Prozess an sich. Wenn wir aber einen Prozess der Weitergabe haben, muss man da vielleicht doch etwas deutlicher unterscheiden zwischen dem, was weitergegeben wird und dem Vorgang, wie etwas weitergegeben wird. Und da ist es schon bemerkenswert, was wir in der Bibel zu diesem Thema finden. Da fangen wir an. Sie wissen, zumindest wenn Sie hier regelmäßig zuschauen, dass ich aus der Bibelwissenschaft komme, speziell aus dem Neuen Testament. Wir werden aber auch heute gleich mal einige Blicke ins Alte Testament werfen. Das lohnt sich immer, von den Quellen her zu argumentieren und von den Quellen her zu schauen, weil die doch einiges, ja, vielleicht nicht in einem neuen Licht, aber doch in einem anderen Licht erscheinen lassen, das uns eine Spur legen kann. Was ist eigentlich das Wesen der Tradition? Gibt es da Dinge, die veränderbar sind, ohne dass das, was tradiert ist, als solches berührt wird? Gibt es vielleicht, und jetzt spoilere ich schon ein bisschen, etwas, was unterscheidet zwischen Form und Inhalt, wo die Form vielleicht sich ändern kann, der Inhalt ist aber zu bewahren? Vielleicht muss man sogar die Form ändern, um den Inhalt bewahren zu können. Und genau das verbirgt sich eben dahinter, wenn ich gerade gesagt habe, Tradition ist nicht der Zustand, sondern der Prozess der Weitergabe. Fangen wir an, einmal in die Heiligen Schriften zu schauen, in das, was wir als Wort Gottes bezeichnen. Wir gehen jetzt mal ganz weit zurück, nämlich in das Buch Deuteronomium. Da sind wir im Kapitel 30 und schauen uns da einen etwas längeren Absatz an. Ich rufe mir die Seite mal eben bei mir hier auf. Dann blende ich sie Ihnen auch ein, damit Sie die entsprechend mitverfolgen und mitlesen können. Ich packe das mal ein bisschen komfortabler zusammen. So, jetzt kann ich den Bildschirm teilen. Und dann schauen wir uns diese Stelle mal an. Es geht jetzt um Deuteronomium Kapitel 8. Kapitel 30, die Verse 8 bis 20, und wir lesen das in Abschnitten. Wir fangen an mit Vers 8. Du jedoch wirst umkehren, auf die Stimme des Herrn hören und alle seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, halten. Und der Herr, dein Gott, wird dir Gutes im Überfluss schenken bei jeder Arbeit deiner Hände, bei der Frucht deines Leibes, bei der Frucht deines Viehs und bei der Frucht deines Ackers. Denn der Herr wird sich, wie er sich an deinen Vätern gefreut hat, auch an dir wieder freuen, er wird dir Gutes tun. Denn du hörst auf die Stimme des Herrn deines Gottes und bewahrst seine Gebote und Satzungen, die in dieser Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet sind, und kehrst zum Herrn deinem Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zurück. Ein sehr wichtiges Textfragment, das wir hier haben, weil in diesem Textfragment nicht weniger gesagt wird, als was für Juden etwas in sich Heiliges ist. Denn die Tora, die 5 Bücher Mose, die im Neuen Testament etwas grob vereinfacht und vielleicht auch nicht ganz korrekt immer als Nomos, als Gesetz bezeichnet werden, werden von den Juden ja als Weisung verstanden. Es gibt sogar ein eigenes Fest, Simchat Torah, die Freude über die Weisung des Herrn. Man freut sich im Judentum darüber, dass Gott der Herr dem Volk Israel seine Weisung anvertraut, seine Weisung geschenkt hat. Ja, diese Weisung und aus diesen Weisungen heraus destilliert man die 613 Mitzvot. Grob vereinfacht könnte man sagen, die Geh- und Verbote, aber das würde ein Jude so gar nicht sagen. Ein Jude würde immer sagen, die 613 Weisungen, nach denen man sein Leben ausrichten soll. Und hier in diesen Versen 8 bis 10, die wir gerade gehört haben, aus dem 30. Kapitel des Buches Deuteronomium, weist Gott sein Volk an, wenn du dich an meine Weisung hältst, wird es dir gut ergehen. Ja, da findet sich auch der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du dich daran hältst, dann wird bei jeder Arbeit deiner Hände, bei der Frucht deines Leibes, bei der Frucht deines Viehs, bei der Frucht deines Ackers, dann wird es dir gut ergehen. Wer sich an das Wort Gottes hält, möglichst unverfälscht, der wird dafür Lohn empfangen. Also das scheint schon etwas zu sein, dass das Wort Gottes unverfälscht weitergegeben werden soll und dass man sich daran halten soll. Lesen wir jetzt weiter, eben in jenem Kapitel, die Verse 11 bis 14. Und natürlich blende ich Ihnen die, damit Sie mitlesen können, wenn Sie möchten, gerne wieder ein. Denn dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im Himmel, sodass du sagen müsstest, wer steigt für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter und verkündet es uns, damit wir es halten können. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, sodass du sagen müsstest, wer fährt für uns über das Meer, holt es herüber und verkündet es uns, damit wir es halten können. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Erst einmal nimmt hier der Weisungsgeber, also Gott, wenn Sie so wollen, den Weisungsempfängern die Angst, dass das Wort, dass die Weisung es überfordert könnten. Nein, das Wort ist haltbar und man muss auch keine Klimmzüge machen, es zu verstehen. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja, ich bin Bibelwissenschaftler. Aber die Bibel ist weder im Alten noch im Neuen Testament ein Buch, das so geheimnisvoll ist, dass man es nicht verstehen könnte. Das sind alles Texte, die sind geschrieben worden, damit Menschen darin ja, das Wort Gottes erkennen können, die Weisung Gottes erkennen können. Und es muss eigentlich ohne große Deutung verstanden werden können. Ja, diese Texte hatten alle einmal Erstadressaten. Und hier diesen Text, den wir aus dem Buch Deuteronomium haben, ist wahrscheinlich aufgeschrieben worden im 6. Jahrhundert vor Christus, im sogenannten babylonischen Exil. Also aus heutiger Sicht kann man sagen, das ist ein Text, der ist, so wie er hier steht, 2600 Jahre alt. Wir haben ihn hier in einer deutschen Übersetzung, der Einheitsübersetzung von 2016. Andere Übersetzungen variieren da vielleicht schon leicht. Und da merken Sie alleine, dass wir dieses Phänomen von Übersetzungen haben, die nie alle gleich sind. Jede Übersetzung muss den Spagat schaffen mit zwischen größtmöglicher Treue zum Urtext, Klammer auf, die Frage, was denn der Urtext ist, ist ja ein eigenes Thema, die sogenannte Textkritik, darüber habe ich ja schon öfter gesprochen, dass wir keine Autografien haben, sondern immer nur Abschriften von Abschriften von Abschriften. Da können natürlich Fehler passieren, Ergänzungen, was auch immer. Da muss ich also schon mal hingehen und muss gucken, was ist denn jetzt genau das, was wir als Urtext haben können. Fun Fact am Rande, schweife ein bisschen ab, aber ich komme gleich wieder zurück. Wenn jemand sagt, das steht so in der Bibel, merken Sie, sind alleine hier schon zwei, drei Schritte übersprungen worden. Ja, was steht denn genau in der Bibel? Auf welchen Urtext beruft er sich? Benutzt er irgendeine Übersetzung, die nicht dem griechischen und dem hebräischen Urtext entspricht? Und so weiter und so weiter. Der Satz, das steht so in der Bibel und darüber kann man doch gar nicht diskutieren, ist in sich mehr als ambivalent. Er ist noch nicht mal paradox. Er ist in meinen Augen schlicht und ergreifend falsch. Weil wir erklären müssten, was ist denn tatsächlich der Urtext? Und natürlich hat Gott, darüber gibt es ja eine Folge hier in der Glaubensinformation, wie wir Inspiration, wie wir Offenbarung verstehen können, nicht als Taube dabei den Autoren auf der Schulter gesessen hat, ihnen das ins Ohr diktiert, sondern Menschen haben, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert, Menschen haben mit menschlichen Worten nach Menschenart das aufgeschrieben, was dann in Generationen als Wort Gottes erkannt wurde. Sie merken also, bereits hier wird es schon schwierig, den Inhalt zu fixieren. Deshalb sagt der Text, den wir gerade ja hatten, auch, du musst nicht nach dem Sinn suchen im Himmel oder über dem Meer, es liegt dir vor. Und jetzt sagt dieser Text etwas, das werden wir gleich im Neuen Testament in einer anderen Variante lesen. Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten. Muslime verstehen Juden und Christen oft als Leute der Schrift. Das sind wir streng genommen gar nicht. Das, was wir als Bibel vor uns liegen haben, ob als Tora oder wie auch immer, ist so gesehen eine Gedankenstütze. Das Wort soll in unser Herz und in unser Bewusstsein, in unseren Verstand. Wir sollen Träger des Wortes Gottes sein. Wir sind damit die Tradenten, weil wir das Wort Gottes von Generation zu Generation überliefern. Und das war in dem vorherigen Absatz schon wichtig, durch unsere Taten. Es geht nicht darum, Bibelsätze auswendig zu rezitieren. Das ist nicht der springende Punkt. Es geht darum, ob wir das in unsere Taten hinein bekommen. Bereits hier wird schon deutlich, was ist denn jetzt die Tradition? So einfach kann man das gar nicht beantworten. Es ist nicht einfach das Wort Gottes. Da würde ich sofort fragen, welche Variante des Urtextes meinst du? Na, gehst du möglicherweise nach Übersetzungen vor? Die müsste man ja nochmal genau hinterfragen. Und dann kommt noch etwas dazu, das Wort Gottes ist eben so geschrieben worden, ich sagte es vorhin, dass es eigentlich aus sich heraus verständlich ist, das sagt der Absatz, den wir gerade hatten, hier ja sogar ausdrücklich. Eigentlich bräuchten sie uns Bibelwissenschaftler doch dann gar nicht, oder? Ja, jetzt kommt der springende Punkt, wir haben es eben mit einem Text zu tun, in diesem speziellen Fall, im Neuen Testament, der ist ein paar Jahrhunderte weniger, aber trotzdem noch einiger Abstand. Hier, dieser Text ist 2600 Jahre alt. Im Neuen Testament sind die Texte immerhin gut 2000 Jahre alt. Andere Kulturen, andere technische Rahmenbedingungen, andere Sprachen, andere Kontexte. Und da heraus muss man das Wort Gottes vielleicht dann doch verstehen. Bestimmte Dinge sind dann eben auch nur erklärbar, wenn man die Kontexte kennt und in die muss ich hineintauchen. Ich kann eben nicht einfach einen Satz aus dem Zusammenhang nehmen und sagen, so, der geht jetzt heute genauso, völlig unverfälscht weiter. Damit verfälsche ich ihn ja geradezu, weil er in einen anderen Kontext hineingesprochen ist. Wenn Sie heute jemandem sagen, ich habe dir eine SMS geschickt, dann wäre dieser Satz vor 2000 Jahren vollkommen unverständlich gewesen. Und der weiß, ob er in 2000 Jahren verständlich ist, weil dann andere technische Voraussetzungen da sind. Das ist die Aufgabe der Bibelwissenschaft, insbesondere auch der historisch-kritischen Exegese, diese Zusammenhänge zu erschließen, damit wir heute in unsere Zeit hinein das Wort Gottes neu verkünden und neu verstehen und aus dem Wort Gottes leben können, damit wir es wieder in Herz und in unseren Mund und in unseren Verstand bekommen, um damit lebendig werden zu können, um ihm heute neue Gestalt zu geben. Der Inhalt des Wortes Gottes, der Sinn, der dahinter steckt, der bleibt unverfälscht, aber die Form, die kann und muss sich offenkundig wandeln, damit das Wort Gottes unverfälscht wird. Wir sind also offenkundig hier schon auf einer wichtigen Spur, was das Wesen der Tradition ist. Aber wir haben unseren Absatz noch nicht zu Ende gelesen. Und deswegen blende ich Ihnen den Text jetzt wieder ein, denn da geht jetzt noch, gibt es noch eine Warnung. Wir lesen jetzt bis Vers 20, also den Restabschnitt durch. Siehe, hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor, nämlich so: Ich selbst verpflichte dich heute, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, Satzungen und Rechtsentscheide zu bewahren. Du aber lebst und wirst zahlreich und der Herr, dein Gott, segnet dich in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und nicht hört, wenn du dich verführen lässt, dich vor anderen Göttern niederwirfst und ihnen dienst, heute erkläre ich euch, dann werdet ihr ausgetilgt werden. Ihr werdet nicht lange in dem Land leben, in das du jetzt über den Jordan hinüberziehst, um hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Er ist die Länge deines Lebens, das du in dem Land verbringen darfst, von dem du weißt, der Herr hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es ihnen zu geben. Hier könnten jetzt die klassischen Traditionalisten natürlich einwenden, da hammer's doch! Man kann das Wort Gottes nicht einfach verfälschen. Ja, würde ich sagen, stimmt, ist richtig. Aber die Frage bleibt ja, worum geht es? um den geschriebenen Buchstaben? Und selbst wenn, dieser geschriebene Buchstabe ist ja in diesem Fall 2600 Jahre alt. Was sagt er uns heute in geänderten Rahmenbedingungen? In anderen Kulturen, in anderen Kontinenten, in anderen Völkern? Was ist der Kern, der nicht verändert werden darf? Und was muss sich vielleicht ändern, damit der Kern als solches bewahrt wird, weil er sonst verfälscht würde, wenn man ihn einfach so herausschneidet und keiner könnte danach leben? Außerdem sagt der Text hier noch etwas. Es geht nicht um den Buchstaben, sondern es geht um das Tun. Das haben wir hier gerade sehr deutlich gehört, wenn er sagt, ich lese den Absatz nochmal vor. Ich selbst verpflichte dich heute, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, Satzungen, Rechtsentscheide zu bewahren. Du aber lebst und wirst zahlreich und der Herr, dein Gott, segnet dich in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen. Das sind alles Aktionswörter. Da geht es eben darum, dass es nicht um einen Zustand geht, der fixiert wird, eingefroren wird, sondern das Wort Gottes ist offenkundig etwas Lebendiges, dessen innerster Kern unverfälscht dadurch bewahrt wird, dass sich die äußere Hülle den Umständen anpasst. Ein erster Hinweis. Schauen wir an dieser Stelle einmal ins Neue Testament. Und da finden wir nämlich schon, ich hatte ja vorhin schon die Herkunft erklärt, Tradere und Paradosis. Und dieser Begriff der Paradosis, der findet sich interessanterweise bei Paulus häufiger und das in wechselnden Zusammenhängen. Wir werfen erstmal einen Blick in die berühmteste aller berühmten Bibelstellen hier in der Glaubensinformation. Wir sind, Sie ahnen es, im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Da steht ja dieses urchristliche Glaubenserkenntnis drin, aber jetzt geht es um einen Satz, der davor steht, nämlich hier in Vers 3. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Da, wo überliefert steht, steht im Griechischen das Verb paradidonai. Also Überlieferung, was im Deutschen Tradition wäre. Paulus gibt weiter, was auch er empfangen hat. Und das ist erstmal dieses urchristliche Glaubenserkenntnis, das wir ja hier in einer formelhaften Weise haben. Und wenn Sie hier öfter zuschauen, dann wissen Sie auch, dass ich ja davon ausgehe, dass, wenn Jesus etwa im Jahr 30 gestorben ist, wir die Bekehrung Pauli auf 33, 34 datieren, dass dieses Textfragment, was hier nach dieser einleitenden Formulierung kommt, da schon da gewesen sein muss. Also in diesen ersten 3, 4 Jahren nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu schon in seine Form gefunden haben muss. Paulus gibt das weiter, unverfälscht, hier in einer formelhaften Weise. Und tatsächlich finden wir diese Glaubensformel, die als solches dann auch eine gewisse Fixierung erfahren hat, gibt diese Glaubensformel, findet ja Eingang in unser Glaubensbekenntnis. Im großen Nizäno-Konstantinopolitaneum steht das sogar ziemlich genau in der Mitte. Hier könnte man also sagen, haben wir doch eben genau jene Fixierung, von der ich vorhin gesagt habe, darum geht es primär gar nicht. Es geht auch hier nicht um die Fixierung des Textes, sondern das, was geglaubt wird. Dieser Christus ist am Kreuz gestorben. Und das darf man eben schon nicht leugnen. Es geht nicht darum, dass er einfach gestorben ist. Viele heute, selbst manche Theologen und Seelsorgerinnen und Seelsorger, haben ein Problem mit dem Kreuzestod, weil das ein Fluchtod ist, weil es ein Schmachtod ist, weil er so schändlich war. Genau darum geht es. Er stirbt diesen Schmachtod. Wäre der nicht am Kreuz gestorben, wäre er möglicherweise im Schlaf gestorben, wäre auch von den Toten auferstanden, kein Hahn hätte nach ihm gekräht. Das Skandalon besteht ja gerade darin, dass er am Kreuz stirbt und als Gott verlassen und Gott ihn trotzdem rettet. Diese Idee ist es, die bewahrt muss. Gott rettet den Gottverlassenen. Das ist der innerste Kern und daraus entsteht eben die Idee des Christentums mit all seinen ethischen Herausforderungen. Das hat Paulus vor allem überliefert, was auch er empfangen hat. Da ist der Prozess angedeutet. Paulus empfängt etwas und gibt das weiter. Dieser Vorgang ist Paradosis, Tradition. Und dann kann man fragen, was gibt er weiter? Aber erstmal signalisiert uns dieser Satz hier, dass wir es mit der Tradition als einem Vorgang haben. Wir bleiben im ersten Korintherbrief, gehen aber einige Abschnitte vorweg. Gehen ins 11. Kapitel und schauen uns da den Vers 23 an. Der ist ähnlich formuliert. Da heißt es nämlich, denn ich habe vom Herrn empfangen. Also höher kann man ja jetzt gar nicht gehen. Also er hat vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Wieder Paradidonai. Das ist jetzt eine ähnliche Formulierung, wie wir sie gerade in 1. Korinther 15 hatten. Aber jetzt passiert etwas Besonderes, denn jetzt berichtet Paulus, was beim letzten Abendmahl passiert ist. Die Abendmahls, der sogenannte Einsetzungsbericht, den haben wir viermal im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium und hier bei Paulus im 1. Korintherbrief. Das ist historisch gesehen von der Textabfassung die älteste Version, die wir haben. Und um die geht es jetzt. Wir könnten Vergleichbares in den anderen drei Überlieferungen finden, aber ich bleibe jetzt mal hier. Also, Paulus schreibt: Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Da steht im Griechischen eben wieder dieses Paradidonai, also das, was mit Tradition oder Tradieren übersetzt würde. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch, tut es meinem Gedächtnis und so weiter und so weiter. Jetzt geht es nicht um die Abendmahlsberichte, sondern es geht um die Formulierung, die da stehen. Vor allen Dingen um das, was im Griechischen dahinter steckt. Also Paulus sagt: Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert, Paradidonai habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot. Und da steht wieder Paradidonai. Man könnte also auch übersetzen, nicht Auslieferung: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er überliefert wurde. Das ist dasselbe Wort. Dasselbe Wort. Kaum ein Christ, wenn es das überhaupt gibt, würde bezweifeln, dass wir es hier mit einem Nukleus des Christlichen zu tun haben. Das letzte Abendmahl, das Testament, das Jesus den Seinen überlässt, für uns Katholiken höchstes Sakrament schlechthin, das Allerheiligste, Kern der Eucharistiefeier. Die Urgemeinde feierte die Brotbrechung. Wenn es einen Traditionsnukleus gibt, dann gehört das hier mit Sicherheit dazu. Und dieser Traditionsnukleus wird von Paulus so beschrieben, dass auch der schon prozesshaft war. Jesus wird ausgeliefert, Jesus wird überliefert und wir überliefern diese Überlieferung Jesu. Ich formuliere jetzt bewusst tautologisch, weil es hier im Griechischen dasselbe Wort ist. Das, was bei uns den Kern der Tradition ausmacht, der doch unverfälscht in Form und Inhalt bewahrt werden sollte. Das Kirchenrecht sieht ganze liturgierechtliche Regelungen dafür vor. Wie muss das Brot beschaffen sein? Wie muss der Wein beschaffen sein? Welche Handlungen darf man vollziehen? Welche sind verboten? Der innere Kern der Eucharistiefeier ist dem Priester aus der Hand genommen. Er hat das zu tun, was vorgeschrieben ist. Da hat man doch eigentlich genau diesen Punkt, dass man sagt, die Tradition ist doch ein Zustand. Weil es hier um das Allerheiligste geht. Und weil hier eine Verfälschung zu einer Verfälschung des Inhalts führen könnte. Das schafft natürlich den Irrtum, dass Tradition ein Zustand wäre. Aber wir geben das von Generation zu Generation weiter. Und wenn wir jetzt sehen, dass dieser innere Kern liturgierechtlich zwar sehr eingehegt ist, aber über die Jahrhunderte doch auch immer Wandlungen erfahren hat. Wandlung ist ja gerade auch ein anderes Wort für das, was hier passiert. Dann merkt man so ganz klar ist das nicht. Wir hatten die letzte große Liturgiereform 1970. Ist von heute aus gesehen gerade mal 56 Jahre her. Davor gab es die sogenannte, aus heutiger Sicht so bezeichnete, alte Messe, um die heute wieder gerungen wird. Darf man so feiern? Welches Kirchenbild steckt dahinter? Ist die neue Messe, die ist ja gar nicht mehr so neu, also die Messe, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entsprechend veröffentlicht wurde, ist die möglicherweise eine Verfälschung? Wird der innere Kern bewahrt? Ist sie überhaupt noch heilig? Sie sehen, da wird plötzlich diskutiert. Und auch die sogenannte alte Messe ist nicht vom Himmel gefallen. Das war die sogenannte tridentinische Liturgie aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 1600 noch was. Davor wurden Messen anders gefeiert. In Mailand wird immer noch der ambrosianische Ritus gefeiert. Also ist der gar nicht so fixiert. Es geht also nicht darum, dass hier ein Zustand bewahrt wird, sondern das, was wir in diesen Worten feiern, nämlich Christus gibt sich für uns dahin, er liefert sich in unsere Hände aus, er überliefert sich uns, dass wir das in unser Herz und unseren Verstand aufnehmen, um es weiterzutragen. Also auch hier haben wir wieder eigentlich ein zutiefst prozesshaftes Geschehen, in dem ein innerer Kern unverfälscht bewahrt wird, der aber in der äußeren Form geändert wird. Denn heute feiern wir die Eucharistiefeier in der Regel in der Landessprache. Jesus sprach, zumindest beim letzten Abendmahl, ich bin überzeugt, dass Jesus Latein konnte, aber ob er das letzte Abendmahl als Pessachmahl auf Latein gefeiert hat, habe ich meine Zweifel. Ob das Latein also die ursprüngliche Sprache ist, die man nicht hinterfragen darf? Fragezeichen. Wir wissen nicht, welche Sprache er beim letzten Abendmahl gesprochen hat. Latein denkbar, aber unwahrscheinlich. Griechisch denkbar, aber unwahrscheinlich. Vielleicht hat er Aramäisch gesprochen. Müssten wir dann, um die Heiligkeit des Momentes zu bewahren, nicht das Aramäische dort haben? Und jetzt merken Sie, die Form ist wandelbar. Und vielleicht müssen wir die Form sogar entsprechend wandeln, damit wir den inneren Kern bewahren können. Denn was ist passiert? Im Tridentinischen Konzil wollte man liturgisch dem Wildwuchs begegnen, hat eine Reformation, der sogenannte Gegenreformation, beschlossen. Die Priester mussten plötzlich ordentlich ausgebildet sein, sie mussten Latein sprechen. Man hat dem Wildwuchs, wollte dem Wildwuchs begegnen, indem man etwas vereinheitlicht hat. Es wurde Latein gesprochen, dadurch wurde der Wildwuchs aufgehoben. Der Priester betete mit dem Volk und für das Volk gen Osten. Die Celebratio ad Orientem, der aufgehenden Sonne als dem Zeichen für den auferstandenen Christus entgegen. Damit fing es an. Mitte des 20. Jahrhunderts nannte man diese Messe auch, sagen wir mal, despektierlich AZV. Der Priester zelebriert AZV, heißt übersetzt Arsch zum Volk. Niemand verstand mehr, warum der das so macht. Das, was er da vorne machte, wenn er die heiligen Worte sprach, die Jesus sprach auf Latein, hoc est enim corpus meum, wurde zu Hokuspokus. Dies ist mein Leib, wurde zu Hokuspokus. Da war nicht mehr der Stellvertreter, der Repräsentant Christi als das Haupt der Kirche, sondern der Priester hatte einen magischen Hintergrund, der da Brot in Leib Christi verzaubern konnte. Eine geradezu krasse Verfälschung des inneren Kerns. Da wurde eine Reform notwendig. Man versammelt sich jetzt um den Altar als Christussymbol, um die Communio, die Gemeinschaft zu feiern. Die Wandlung der Form war notwendig, um zum inneren Kern zurückzukehren. Hätte man die Tradition so verstanden, nein, es darf sich nichts ändern, hätten wir eine Katastrophe erlebt. Ich vermute, und das werden die Traditionalisten, die sich ja nicht umsonst Traditionalisten nennen, weil sie die Tradition als Zustand bewahren wollen, werden das wahrscheinlich abstreiten. Aber ich glaube, die Kirchen wären noch leerer, weil niemand mehr verstanden hätte, was da passiert. Also haben wir es auch hier. Tradition ist der Prozess der Weitergabe. Es gibt einen unwandelbaren Kern hier. Die Idee, Christus gibt sich hin für uns. Gott rettet den Gottverlassenen. Und damit das heute noch als solches, als Botschaft verstehbar ist, was wir da feiern, muss die Form sich wandeln. Schauen wir einmal in das Buch der Offenbarung. Auch da gibt es einen interessanten Ansatz. Da gehen wir in das 21. Kapitel. Vers 5, und da steht der bemerkenswerte Satz, den wir auch in der Überschrift der heutigen Folge haben. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Sie erinnern sich an das Buch Deuteronomium. Wer sich an die Weisung des Herrn unverfälscht hält, der wird Glück erleben. Und auch das finden wir hier im Buch der Offenbarung angedeutet. Wenn es dort eben heißt, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und gleichzeitig sagt der, der solches spricht, ich mache alles neu. Tradition als Prozess vereint den unwandelbaren Kern als Inhalt mit der stets erforderlichen Erneuerung der Form, wobei diese Erneuerung der Form sowohl Zeit- und räumliche Aspekte betreffen kann. Und dass das schon im Neuen Testament nicht so ganz abwegig war, dass man das da schon erkannt hat, sieht man nicht nur im Pfingstereignis, wo die Apostel, ja, nach dem Empfang des Heiligen Geistes in vielen Sprachen plötzlich sprechen, es diese Sprachbarriere nicht mehr gibt. Wir sehen es auch im Markus-Evangelium am Schluss, wenn Jesus den Seinen damit Folgendes auf den Weg gibt. Wir sind im 16. Kapitel und es geht um die Verse 15 bis 17. Dann sagte er, der Auferstandene, zu ihnen, seinen Jüngern: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das korrespondiert jetzt schon ziemlich mit dem, was wir in Deuteronomium hatten, wobei es da exklusiv für das Volk Israel gesprochen wurde. Jetzt hier wird das ausgeweitet auf die ganze Welt. Wer sich auf das Wort Gottes einlässt, wird gerettet. Dem wird es zum Segen in der Sprache des Buches Deuteronomium. Wer es ablehnt, der erfährt Fluch. Das ist die Idee, die hierhinter steckt. Eine deutliche Reminiszenz an die Weisung, die wir vorhin aus dem Buch Deuteronomium hatten. Vers 17. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. In neuen Sprachen. Also die alte Weisung des Herrn, die eigentlich unverfälscht bewahrt werden soll, muss in neuen Sprachen verkündet werden. Das erinnert doch deutlich an ein Gleichnis und vielleicht haben Sie diese Assoziation auch schon gehabt, das wir ebenfalls im Markus-Evangelium finden. Da sind wir im Markus-Evangelium Kapitel 9, Vers 16 folgende. Auch den Text blende ich Ihnen ein. Er fragte, Moment, habe ich das richtig zitiert? Matthäus, Entschuldigung, nicht Markus, sondern Matthäus. Das konnte nicht der richtige Text sein, das war mir klar. Also Matthäus 9, Vers 16 folgende. Da finden wir nämlich folgende Gleichnisworte. Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Also im Bewusstsein Jesu selbst sehen wir, oder in den Worten Jesu selbst, sehen wir die Notwendigkeit, immer wieder mal die Form, den Schlauch zu erneuern, damit der Wein seinen Geschmack immer jung erhält. Tradition, ich wiederhole es jetzt hier bereits mehrfach, Tradition ist kein Zustand, sondern ein Vorgang. Gleichzeitig gilt, weiter Matthäus-Evangelium, wir sind jetzt alle, springen allerdings ein paar Kapitel vor, und zwar in das fünfte Kapitel, da heißt es in Vers 18, Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Ein ganz wichtiger Satz aus mehrfachem Grund. Erstens ist eine Mahnung an uns Christen. Kein Jota der Weisung wird vergehen. Kein Jota der Tora ist je aufgehoben worden. Wer als Christ meint, das Alte Testament sei nicht mehr gültig, wird an dieser Stelle vor Jesus eine tiefe Verneigung machen müssen. Nein, nicht. Das Alte Testament ist so gültig wie das Neue Testament. Das ist das eine. Keine Weisung wird vergehen. Das ist der unwandelbare Kern. Ähnlich heißt es bei Markus im 13. Kapitel, Vers 31. Und da gibt es eine Parallelstelle bei Matthäus. Ich sage Ihnen gleich auch, welche das ist. Aber wir schauen jetzt einmal ins Markus-Evangelium, na, so, Markus Kapitel 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ähnlich heißt es in Matthäus 24, 36, die Worte Gottes sind der unwahre Bestandteil. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Sprache da geschrieben, das hatten wir vorhin eingangs schon mal, wenn man sagt, das steht doch so in der Bibel, nach welcher Übersetzung, nach welchem Urtext, geht es überhaupt um die äußere Gestalt der Worte oder um den Sinn dahinter? Das ist ja das, warum im Judentum immer wieder gerungen wird. Da müssen wir, das Wort Gottes ist interpretationsbedürftig. Das Wort Gottes, wie es uns wieder beliefert ist in der Heiligen Schrift, setzt gewissermaßen die Spielregeln, aber wir müssen es deuten. Im Judentum hat sich daraus übrigens diese Talmud-Tradition entwickelt, wo jeder Rabbiner, jeder Rabbi, der da schreibt, seine eigene Idee hat, aber immer in Frage stellt, sich selbst in Frage stellt, sagt, ich könnte natürlich hier, könnte sein, dass der andere, der das genaue Gegenteil behauptet, recht hat. Und in diesem großen Respekt voreinander wird immer wieder neu ausgehandelt, wohin gehen wir. Und manchmal bleibt da eine Spannung stehen. In unserer katholischen Kirche haben wir seit 1871 das Unfehlbarkeitsdogma mit der scheinbar festgezurten Idee, der Papst wird schon sagen, was es bedeutet. Aber auch so einfach ist es nicht. Denn auch die Dogmen, die ein Papst verkündet, sind ja nur Worte, die wieder interpretationsbedürftig sind. Und spätestens hier merken Sie wieder, ja, es gibt diesen inneren Kern, aber andere Länder, andere Sitten. Neue Zeiten, neue Ideen. Der technische Fortschritt und vieles andere zwingt uns dazu, uns immer wieder auf die Suche nach der Bedeutung, nach der Relevanz, nach dem, was dieser innere Kern uns heute tatsächlich sagt, zu machen. Und da ist es nicht damit getan, einfach die Bibel aufzuschlagen und Übersetzung zu ziehen und sagen, da steht es doch so. So funktioniert es gerade nicht, denn das ist äußere Hülle, die wandelbar ist. Wir müssen schon nach dem inneren Kern dahinter suchen. Und da hatten wir vorhin gehört, du musst da nicht großartig suchen, du musst in ferne Länder reisen. Das stimmt. Und da bleibe ich auch dabei. Aber wir haben heute natürlich ein Problem. Wir müssen heute schon ein paar hundert, ein paar tausend Jahre zeitliche Distanz und kulturelle Distanz überbrücken. Denn es geht um nicht weniger als das, was im Johannesevangelium, Johannesprolog verkündet wird. Johannes 1,14, da heißt es nämlich, Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wörtlich übersetzt müsste man gezeltet sagen. Also, und das Wort, da fängt es übrigens schon an. Ne? Wir haben alle im Kopf, das Wort hat unter uns gewohnt. Aber da steht im Griechischen das Wort Zelten. Das ist sicherlich auch eine Form von Wohnen, aber es ist keine festgemauerte Wohnung, sondern ein Zelt ist eine mobile Behausung, die sich den Unbilden der Umwelt aussetzt. Das ist was anderes, als ein festgemauertes Haus zu haben. Und da merkt man, das Wort Gottes ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit des Wortes Gottes, das wir schauen, ist der unwandelbare Kern. Aber die äußere Hülle, das Zelten, ist variabel. Wenn das Wort Gottes Fleisch wird, sag's hier, menschliche Gestalt annimmt, dann ist damit auch die Idee verbunden, es ist dem Prozess von Werden und Vergehen unterworfen, also einem Veränderungsprozess. Der innere Kern, die Idee bleibt gleich, die äußere Weise verändert sich. Sie muss sich verändern, damit der innere Kern gleich bleiben kann. Es ist also ein wenig wie mit dem, und das paraphrasiere ich jetzt hier, auch mit Blick ein bisschen auf die Uhr, wie mit der Erzählung der Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Wenn Sie wollen, können Sie die sich gerne mal durchlesen. In Johannes 4 ist die aufgeschrieben. Da begegnet Jesus am Jakobsbrunnen einer Samariterin und er bittet sie, dass sie ihm Wasser gebe. Und sie sagt, du hast doch kein Schöpfgefäß. Und dann entspinnt sich ein Gespräch, in dem deutlich wird, ich bin das Wasser des Lebens. Wenn du wüsstest, wer dich danach fragt, dann würdest du diese Frage gar nicht stellen. Und sie kommt schließlich zu diesem Messias-Bekenntnis. Jesus als Wasser des Lebens ist der innere Nukleus. Aber das Schöpfgefäß, in dem wir dieses gleiche Wasser den Menschen reichen, das kann sich wandeln. Es kann eine Kelle sein, ein Eimer, eine Suppenschüssel, was auch immer. Die äußere Form ist wandelbar, das Wasser des Lebens bleibt gleich. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, aber aus dem Eimer zu trinken ist verdammt schwierig, deswegen würde ich auch keinen Eimer nehmen. Suchen Sie sich vielleicht ein Glas. Das heißt, wir müssen immer die passende Form finden, um den unwandelbaren Kern zu den Menschen zu tragen. Oder um es mit dem griechischen Äquivalent zu sagen, wir müssen eine passende Form finden, um den unwandelbaren Kern, das Wasser des Lebens, den Menschen zu überliefern. Paradosis. Da haben Sie es. Tradition ist kein Zustand, sondern ein Prozess, in dem es einen unwandelbaren Kern gibt. Die Form muss sich immer neu anpassen. Wer aber die Form zum Inhalt erklärt, und das ist das, was viele Traditionalisten tun, machen den entscheidenden Fehler, und das führt gerade nach zu einer Verfälschung mitunter des inneren Kerns, um den es eigentlich geht. Nach diesem biblischen Parforce-Ritt, da könnte man jetzt noch viel, viel weiter entfalten, ist es an der Zeit, sich den Prozess der Weitergabe nochmal genauer anzuschauen und da vielleicht sogar hinzugehen und da nochmal etwas stärker zu differenzieren. Denn gerade in der katholischen Kirche gibt es eine hohe Achtung vor diesem Überlieferungsprozess, der als Tradition bezeichnet wird. Wir mögen eigentlich keine Disruptionen. Das ist vielleicht eines der größten Probleme, das wir in der Gegenwart haben, gerade vielleicht auch in Westdeutschland, in Westeuropa, gerade vielleicht auch in Deutschland, wo man doch eigentlich sagt, wir müssen das endlich alles anpassen, wir müssen uns von Dingen verabschieden, damit das wieder kommt. Ja, kann man probieren. Der neueste hippe Trend ist ja Lobpreisungen und was weiß ich was. Wir haben gerade die Mehrkonferenz gehabt, da gab es diese ARD-Doku. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich stehe diesen ganzen Bewegungen äußerst skeptisch entgegen. Warum? Weil sie suggerieren, es gäbe etwas, was christlicher wäre, als christlich zu sein. Bei mir ist mal jemand gewesen aus dem neokatechumenalen Weg, der hat mich nach unserer City-Pastoral gefragt. Da habe ich dann gefragt, in welcher geistlichen Gemeinschaft ich denn Mitglied wäre. Ich habe gesagt, in keiner. Ich weiß, warum er fragte. Ja, man müsste doch in einer Gemeinschaft Mitglied sein. Ich habe gesagt, warum? Ich bin Mitglied der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Katholischer als katholisch geht nicht. Wer glaubt, da ein Geheimwissen zu haben, führt ja zu einer Disruption vor. Und das gilt für eher konservativ gesinnte Gruppen wie für progressiv gesinnte Gruppen. Denn auch die wollen ja alles anders machen, um eine neue Form zu finden, wie die Leute in die Kirche treibt. Aber die Form ist nie das Thema. Was Traditionalisten und Progressisten vereint, ist, dass sie an den Formen herumdoktern. Die einen wollen sie nicht ändern, die anderen wollen sie über den Haufen schmeißen, was ganz Neues machen. Niemand fragt nach der angemessenen Form für das, was weitergegeben werden soll. Das wäre nämlich Tradition, zu gucken, was ist das, was heute überliefert werden muss, in welcher Weise. Welches Schöpfgefäß ist für die Menschen hier in unserem Land das Passende, um das Wasser des Lebens unters Volk zu bringen? Und das wird hier anders sein als in Brasilien, als in Namibia, als in Südostasien oder sonst wo. Das ist der Punkt, dass wir über Formen schreiten, uns an Formen festklammern, aber die Form ist nicht der Inhalt. Wer sich an der Schöpfkelle festklammert, wird irgendwann das Wasser des Lebens verschüttet haben, dann hat er eine Schöpfkelle. Aber die ist nicht mehr lebendig. Das ist das Problem. Was wir als katholische Kirche aber immer bewahrt haben, ist die Achtung vor früheren Generationen, die auf andere Weise am Überlieferungsprozess teilgehabt haben. Wir würden nie hingehen und sagen, das, was die früher so gemacht haben, ist falsch. Kein aufrechter Katholik, keine aufrechte Katholikin würde die Messe im alten Ritus verurteilen. Ich weiß, dass das viele tun, aber es ist ein Problem. Warum? Weil diese Form über 400 Jahre Bestand gehabt hat. Sie kann nicht falsch in dem Sinne sein. Man könnte höchstens die Frage stellen, ist sie heute noch die richtige Form? Und dann gibt es welche, die sagen ja, und die finden darin auch noch ihre Weise. Das Problem ist, wenn sie anfangen würden, über andere zu urteilen. Der Katholik an sich mag eigentlich keine Disruptionen, sondern wir finden einen steten Prozess der Erneuerung. Das ist das, was in der katholischen Kirche die Tradition ist, auch die Achtung vor den Formen, die früher Bestand hatten, die man eben nie verdammen würde, aber es findet ein steter Prozess der Verwandlung statt. Das ist der tiefste Sinn des Satzes Ecclesia semper reformanda. Die Kirche befindet sich in einem steten Erneuerungsprozess. Der Inhalt bleibt gleich, die Form wandelt sich. Deshalb gibt es auch keine neue Kirche. Sie können heute, theologische Literatur ist ja heute schwer zu finden. Wenn Sie in eine theologisch gesinnte Buchhandlung gehen, dann finden Sie da irgendwie diese Befindlichkeitsliturgie, diese Literatur, wo Leute sagen, wie ich mir meine Kirche träume. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Du kannst deinen Kirchentraum haben, aber da habe ich doch gar nichts von, wenn ich weiß, wie du deine Kirche träumst. Ist das überhaupt relevant? Was ist das überhaupt für ein Satz? Ich kann mir doch nicht meine Kirche bauen. Die Kirche wird von Christus erbaut. Die Kirche ist die Communio, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott, die die Gemeinschaft der Menschen untereinander begründet. Ja, und diese kann unterschiedliche Formen annehmen. Es kann auch sein, dass es Gemeinschaften hier innerhalb einer Kultur gibt, die für sich als Gemeinschaft eine Idee gefunden haben und daneben existiert eine andere, die andere. Das ist die Idee des Katholischen, dass es diese Weitheit, dass man eben nicht übereinander urteilt. Deshalb kann es auch keine neue Kirche geben, sondern eine sich stets erneuernde Kirche, denn neue Zeiten erfordern neue Antworten und ebenso erfordern andere Räume andere Antworten. Das ist das, was man zutiefst als Prozess, auch da wieder der Begriff der Prozess der Inkulturation versteht. So wie das Wort Gottes sich inkarniert hat, Fleisch geworden ist, so ist Tradition der stets neue Prozess der Inkulturation durch die Zeiten in verschiedene Völker und Mentalitäten hinein. Und jetzt kommt ein wichtiger Begriff. Das verstehen wir Christen als Werk des Heiligen Geistes, der ja ein Schöpfergeist ist. Der schafft immer neu. Und dieser Geist weht durch die Zeiten. Wie viele von denen, die an den Formen sich festklammern, schimpfen über den Zeitgeist? Man dürfe sich dem Zeitgeist nicht anpassen. Da sage ich, Obacht! Obacht! Der Geist Gottes in der Zeit ist dieser Zeitgeist möglicherweise. Wer immer schnell gegen den Zeitgeist wettert, könnte genau die schlimmste aller Sünden begehen, nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Es kann sein, dass der Heilige Geist genau uns als Zeitgeist den Fingerzeig gibt. Man muss sehr genau hinschauen, keine Frage. Aber das einfach so abstreiten und dann höre ich von denselben Leuten, die sagen, das steht doch in der Bibel. Da ist wieder der Satz, steht doch in der Bibel. Dann sage ich, jetzt schauen wir mal genau hin, was in der Bibel steht. Da steht nämlich nicht vom Geist der Zeit, sondern steht vom Gott dieser Weltzeit. Das ist was anderes. Der Gott dieser Weltzeit, das war der römische Kaiser, der als Gott verehrt wurde und der über das Weltreich herrschte. Das war zu Zeiten Jesu oder zu Zeiten des Neuen Testamentes der Gott dieser Weltzeit. Das war der Gegenspieler. Eine konkrete Person, ein Mensch, keine spirituelle Idee. Das war der Gott dieser Weltzeit, höchst konkret. Man kann diesen Satz ehrlich gesagt gar nicht dagegen anwenden, gegen einen sich wandelnden Prozess der Weitergabe des Glaubens. Der könnte geradezu Werk des Heiligen Geistes sein. Ja, man muss die Geister unterscheiden. Man kann sich auch nicht jeder darauf berufen, das ist Werk des Heiligen Geistes. Das ist auch richtig. Aber der Geist gibt uns in jede Zeit, in jeden Raum hinein eine neue Idee, eine neue Weisung. Der Inhalt ist also unwandelbar, die Form schon. Und das spiegelt sich in einer wichtigen erkenntnistheoretischen Unterscheidung wider, die wir in der katholischen Kirche haben. Denn wir kennen die sogenannte Traditio Singular. Das ist der Prozess der Weitergabe des unverfälschten Wortes Gottes, des unverfälschten Evangeliums. Damit ist nicht die Wortgleichheit gemeint, das ist, glaube ich, jetzt mehrfach deutlich geworden, sondern die Idee, die dahinter steckt, Christus gibt sein Leben für uns hin. Er ruft uns zur Liebe auf, zur Liebe deiner Nächsten, Liebe deine Feinde. Diese Idee, die stets neu definiert und austariert werden muss, das ist das Wort Gottes, nicht das gesatzte, geschriebene Wort, von dem wir noch nicht mal eine Autografie haben. Das ist die Traditio, die ist innerer Kern. Davon zu unterscheiden sind die Traditiones, Plural. Traditiones sind schon unterschiedliche Formen. Da könnte zum Beispiel die Frage hinterstecken, in welcher Landessprache feiern wir das? Ist ein Wort, das wir im Deutschen haben, wortgleich mit dem, was in anderen Sprachen da ist? Ein Beispiel. Wenn wir das Vater Unser beten, dann beten wir Vater Unser im Himmel. Wenn Sie die Folge zum Vater Unser anschauen, Wochen, die Folge, Link lege ich in die Show, leite ich das nämlich nochmal her. Aber dieses Vater Unser im Himmel finden wir nirgendwo im Neuen Testament. In der Matthäischen Version heißt es unser Vater in den Himmeln, Plural, während Lukas nur Vater hat, ohne Himmel. Zu dieser Zeit fanden wir schon Anpassungen ein und desselben Vorgangs. Die Traditio ist die Anrufung Gottes als Vater, Singular. Die muss sich jetzt anpassen, weil Gott nach jüdischem Denken im siebten Himmel wohnt. Deswegen betet Matthäus, der für eine judenchristliche Gemeinde schreibt, in den Himmeln, Plural. Während für die Hellenisten, für die Lukas schreibt, die Gottwelt auf einem Berg ansässig, auf dem Olymp ansässig dachten, die konnten mit Himmel gar nichts anfangen, deswegen lässt er das weg. In unserem Bewusstsein ist der Himmel aber etwas, was da oben ist. Da gibt es keine Vielfalt von Himmel. Deswegen haben wir den Singular im Deutschen. Aber wie übersetzt man jetzt Himmel ins Englische? Sky, das blaue Ding da oben, oder Heaven, die spirituelle Größe. Da merken Sie, das sind Übersetzungsprozesse. Das sind Traditiones, Plural, die Traditio in verschiedene Zusammenhänge übersetzen. Und die sind wandelbar durch Raum und Zeit. Davon nochmal zu unterscheiden, sind die sogenannten Brauchtümer, die lokal sehr unterschiedlich sind. Wir hier, Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, kennen null Pfingstbrauchtum. Null, nada, niente. Kommt so gut wie nicht vor, außer vielleicht Pfingstzeltlager, weil da ein paar Tage frei sind. In Bayern ist es der Tag des Almauftriebs. Breit ausgestaltet, wo die Kühe geschmückt werden. Wie feiern Sie eigentlich Weihnachten? Mit Tannenbaum und Schnee und Licht in der Dunkelheit? Ein Licht scheint auf in der Dunkelheit? Mag man auch in Brasilien verkünden oder auf der südlichen Hemisphäre. Da gibt es auch viele Tannenbäume. Aber macht da irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil da jetzt Sommerhalbjahr ist. Oder wie feiern Sie Ostern? Suchen Sie Ostereier? Keltisches Brauchtum? Oder machen Sie es wie in Polen, Wasserschöpfen, wo man an eine lebendige Quelle geht, einen lebendigen Fluss und entgegen der Flussrichtung das Wasser schöpft, weil es das frische Wasser ist, das neue? Oder haben Sie ganz andere Brauchtümer? Die Tradition, der innere Kern, das, was wir Ostern feiern, der Gekreuzigte, der steht von den Toten auf, der Gottverlassene wird von Gott gerettet, hat durch lokale Tradition zu vielen Brauchtümern geführt, die Traditio aufbewahren, in Leben übersetzen, in das Leben der Menschen hineintragen und so zur Inkulturation beitragen. Diese Trias, die Traditio, die eigentlich nicht wandelbarer Kern ist, wird durch Traditiones übersetzt und durch Brauchtümer noch einmal lokalisiert. Und von solchen Brauchtümern ist es zum Beispiel schon im Neuen Testament die Rede. Nehmen wir mal einen berühmten Satz aus dem Munde des Paulus. Ich suche mir den Text hier eben raus und dann blende ich Ihnen den auch ein. Da sind wir im ersten Korintherbrief. Tastatur eben freilegen. 1 Korinther, Kapitel 11, Vers 16. Das ist ein. Ja, jetzt habe ich die Tastatur gewechselt. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache. 1 Korinther 11, 16. Ich habe den Text und ich blende ihn Ihnen jetzt auch ein. Das heißt, sagt Paulus lapidar, wenn aber einer meint, er müsse darüber streiten, wir und auch die Gemeinden Gottes kennen einen solchen Brauch nicht. Worum ging es? Lesen wir ein paar Verse vorweg. Wir fangen ab Vers 10 an zu lesen. Deswegen soll die Frau Acht haben und auf ihr Haupt und der Engel um der Engel willen. Doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann noch den Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt. Alles aber stammt von Gott. Urteilt selber. Gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine Ehre ist, lange Haare zu tragen? Denn der Frau ist das Haar als Hülle gegeben. Wenn aber einer meint, er müsse darüber streiten, wir und auch die Gemeinden Gottes kennen einen solchen Brauch nicht. Es geht um nicht weniger als um die Frage, ob sich eine Frau verhüllen soll oder nicht. Eine Frage, die sich heute gar nicht mehr stellt. Als ich Kind war, war es üblich, dass die älteren Damen in der Heiligen Messe einen Hut trugen. Männer zogen wie selbstverständlich den Hut ab. Heute trägt kaum eine Frau mehr einen Hut in der Messe. Das ist ein Brauchtum, das vielleicht sogar lokal war. Ich komme aus Essen. Da war das vielleicht Brauch. Im Ruhrgebiet, in meiner Heimat, wenn Kreuzverehrung war, ging man dezent nach vorne, machte eine Kniebeuge vorm Kreuz am Karfreitag und ging wieder in eine Bank. Hier in Wuppertal erlebe ich plötzlich, dass das Kreuz umarmt wurde, man die Füße des gekreuzigten küsste und was weiß ich. Das sind Brauchtümer, die sind lokal unterschiedlich. Darüber kann man nicht streiten. Das ist Brauch, so oder so. Ob Frauen verhüllt in den Gottesdienst gehen, gehen Sie mal als Frau in der Audienz beim Papst, da zieht selbst eine Kanzlerin oder die Präsidentengattin ein Kopftuch an, weil es dort so Brauch ist. Hier nicht. Darüber kann man nicht streiten. Das ist aber auch nicht Kern dessen, worum es geht. Das ist eine Frage der Höflichkeit, wenn ich mich in eine andere Kultur hineinbewege, dass ich das dort Übliche, das, was dort Brauch ist, eben ausübe. Darüber, sagt Paulus selber, kann ich nicht streiten. Genauso darf ich mich nicht an Formen festklammern. Ich kann sagen, die finde ich schöner als die andere. Das ist eine Frage des persönlichen Dafürhaltens, des persönlichen Geschmacks. Alles gut, aber es betrifft nicht den eigentlichen Kern. Was aber ist der eigentliche Kern? Worum geht es? Und auch hier blende ich Ihnen abschließend ein Zitat des Paulus ein. Man könnte fragen, warum eigentlich so oft Paulus? Die Frage will ich mal außer Lameng beantworten. Wir haben im Neuen Testament 27 Schriften versammelt. Von diesen 27 Schriften stammen 14, also etwas mehr als die Hälfte, nach den Büchern gezählt, nicht nach dem Umfang gezählt, aus paulinischer Hand oder aus Hand von Paulus Schülern. Paulus ist der älteste Schriftsteller, deswegen kommt er so häufig vor, weil wir da historisch sehr nah dran sind und weil er über die Hälfte der neutestamentlichen Schriften nicht er selber verfasst hat, aber aus seiner Schule oder aus seiner Kultur heraus stammen. Da lesen wir im ersten Thessalonicher Brief, ausgerechnet dem ältesten neutestamentlichen Schriftwerk, im Kapitel 5, Vers 21, den viel zitierten Satz: Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist kein Freibrief, denn auch diesen Satz, weil er ja in der Bibel steht, steht doch so in der Bibel, wird von allen Seiten immer wieder behauptet. Und natürlich weiß jeder, was das Gute ist. Aber achten Sie bitte darauf, prüft alles und behaltet das Gute. Das ist beides Imperativ, Plural. Nicht prüfe und behalte das Gute, was nach deinem Dafürhalten das Gute ist, sondern es ist ein Gemeinschaftswerk. Die Kirche als Gemeinschaft ist in all ihren Teilen, die oft widerstreitend sind, gerufen, zu prüfen und das Gute zu behalten. Das ist Tradition. Das stete Ringen um das Finden der richtigen Form in Zeit und Raum in die jeweilige Kultur hinein, um die alte Botschaft des Gottes, der diese Welt gemacht hat, der sich in Christus Mensch geworden ist, der im Heiligen Geist für in uns lebt, der am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist, immer wieder neu zur Sprache zu bringen. Die Aufgabe der Tradition ist ein Prozess, nämlich den ewigen, durch Zeiten und Räume zu verkünden. Wenn Sie möchten, können Sie gerne zur nächsten Glaubensinformation einschalten. Die wird ausnahmsweise nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Donnerstag stattfinden, nämlich am 22. Januar im Jahr des Herrn 2026 um 19 Uhr. Dann lautet das Thema Kupferschlange und Horusknabe, die ägyptische Vergangenheit in Juden und Christentum. Auch interessant, da wird man mich merken, dass auch das Judentum und das Christentum Teil eines sehr großen Menschheitsprozesses sind, der aber in der Erkenntnis des einen Gottes einen entscheidenden Fortschritt gebracht hat. Freue ich mich schon drauf. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich nochmals ein frohes neues Jahr. Shalom al Yisrael, Frieden über Israel und ansonsten wie immer ein herzliches Glück auf!